Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. In dieser Woche hat die Anti-IS-Koalition getagt. Wir berichten gleich zu Beginn der Sendung über den Kampf gegen den Terrorismus im Irak und Nordsyrien. Wir sprechen über Gewalt und strukturellen Rassismus in Australien und die Parallelen zu den USA. Außerdem in eine Welt. Ein Jahr Präsident Bukele. Wir fragen, was aus El Salvadors Hoffnungsträger geworden ist. Und schauen zum Schluss der Sendung nach Tunesien, wo die Corona-Pandemie viele Nebenwirkungen zeigt. Der Irak ist von der Corona-Pandemie besonders schwer betroffen. Dass noch tausende Pilger aus dem Corona-Hotspot Iran ins Land gekommen sind, hat die Situation noch zusätzlich verschärft. Der Kampf gegen die Pandemie destabilisiert das politisch gespaltene Land noch mehr und zieht Kräfte ab für den Kampf gegen die Terroristen des IS, die die Situation nutzen und wieder verstärkt Anschläge verüben. In dieser Woche haben die Außenminister der sogenannten Small Group der internationalen Anti-IS-Koalition beraten, wie sie den IS im Irak und in Syrien dauerhaft zurückdrängen könnten. Die Situation vor Ort schildert uns Björn Blaschke.
Der Mann, der offenbar einen Sprengstoffgürtel trug, stieg aus einem Auto und ging in aller Ruhe auf das Geheimdienstgebäude zu. Sicherheitskräfte riefen, er solle stehen bleiben. Der Mann ignorierte sie. Als sie das Feuer eröffneten, sprengte er sich in die Luft. Das berichteten Ende April Augenzeugen. Drei Sicherheitsleute wurden bei dem Attentat in der nordirakischen Stadt Kirkuk verletzt. Ein paar Tage später starben durch einen Angriff, ebenfalls im Nordirak, 10 Kämpfer einer schiitischen Miliz. Etwas mehr als ein Jahr nach der Zerschlagung des Kalifatstaates und der Tötung von IS-Gründer Abu Bakr al-Baghdadi im vergangenen Oktober verüben selbsterklärte Gotteskrieger wieder verstärkt Anschläge. Der irakische Regierungschef Mustafa al-Kadhimi geht in die Offensive.
Wir nehmen den Kampf auf und ich werde der Erste an der Front sein. Ich sage dem IS, erwartet uns. Die Stunde des Kampfes ist nahe.
Vor allem mit Sprengfallen am Straßenrand und mit Überfällen auf kleinere Posten der Sicherheitskräfte macht der IS im Irak erneut von sich reden. Im April reklamierte der IS mehr als 100 Anschläge für sich, doppelt so viele wie in den 3 Monaten zuvor. Im Januar, Februar und März sollen durchschnittlich rund 50 Attentate auf das Konto des IS gegangen sein. Seit einigen Tagen gehen jetzt die irakischen Sicherheitskräfte verstärkt gegen IS-Terroristen vor. Auch im Nordosten von Syrien breitet sich die Organisation wieder aus, sagt Kino Gabriel, einem lokalen ARD-Mitarbeiter. Gabriel ist Sprecher der syrischen demokratischen Kräfte, kurz SDF, einer mehrheitlich kurdischen Miliz.
Es ist bekannt, dass sich der IS in den zurückliegenden Jahren ständig erneuert und umorganisiert hat, besonders nach seiner letzten großen Schlacht um Barus. In den vergangenen 6 Monaten hat das zugenommen. Der IS hat auch seine Kampagnen in der Region im Süden und Westen des Euphrat verstärkt. Dazu gehört, dass der IS in der irakischen Steppe, in den Grenzgebieten zwischen Syrien und dem Irak und im Norden und Nordosten Syriens wieder häufiger auftritt.
Wo staatliche Autorität schwach ist, wo Instabilität herrscht, ist Raum für den IS, so Osman Ali, Politikwissenschaftler in der nordostsyrischen Stadt Kamischli. Und der Irak, so Ali zur ARD, sei instabil.
Es gibt immer noch konfessionelle Konflikte, die der IS ausnutzt. Die Bildung der neuen Regierung in Bagdad hat sich hingezogen. Das hat den IS gestärkt. Es gab ein Vakuum. Und auch die Schwäche der Sicherheitskräfte konnte dem IS den Weg ebnen.
Syrien, besonders der Norden und Nordosten des Landes, sei ebenfalls instabil.
Nach dem Abzug der US-Einheiten aus den kurdischen Autonomiegebieten im Nordosten Syriens vergangenen Oktober sind türkische Streitkräfte in die Region einmarschiert. Das hat dem IS in diesem Gebiet Aufschwung gegeben. Und dazu jetzt die Corona-Krise. Die kurdische Autonomieverwaltung muss die Probleme, die mit ihr einhergehen, bewältigen.
Dazu gehört, dass die lokalen Sicherheitskräfte mehr Präsenz auf den Straßen zeigen. Sie sollen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durchsetzen, zum Beispiel eine Ausgangssperre. Aber wer Präsenz zeigt, macht sich angreifbar, zum leichten Ziel für IS-Attentäter. Der IS forderte seine Anhänger bereits im März auf, die Covid-19-Krise zu nutzen. Die Feinde des IS seien mit anderen Problemen beschäftigt. Das biete mehr Möglichkeiten für Attentate in der Region, aber auch in Europa. Außerdem sollten IS-Gefangene befreit werden. Rund 11.000 IS-Kämpfer sitzen allein in Lagern unter syrisch-kurdischer Kontrolle ein, außerdem Zehntausende ihrer Frauen und Kinder. Immer wieder rebellieren eingesperrte IS-Leute, manche schaffen es auszubrechen und im syrisch-irakischen Grenzgebiet unterzutauchen, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Neue Zellen bilden sich. Erfolgreiche Ausbrüche stacheln wiederum Zurückgebliebene an. Kino Gabriel, Sprecher der syrischen demokratischen Kräfte, sieht auch deshalb in den Gefangenenlagern Brutstätten des wiedererstarkenden IS.
Wir fordern endlich eine Einigung mit der internationalen Staatengemeinschaft darüber, was aus diesen Menschen werden soll und dass sie vor Gericht gestellt werden. Zu den Aufständen der IS-Leute kommt es auch, weil sie nicht wissen, was aus ihnen werden wird. Das Ziel der IS-Führung ist aber, die gegenwärtigen Umstände auszunutzen und die Terrorvereinigung wieder aufzubauen.
Von den gut 11.000 gefangenen IS-Kämpfern sollen ungefähr 3.000 Ausländer sein, Europäer, Amerikaner, Asiaten. Viele Herkunftsländer weigern sich noch immer, ihre IS-Kämpfer zurückzuholen. Die syrischen Kurden warnen wiederholt, auch Politikwissenschaftler Osman Ali.
Sollte die internationale Gemeinschaft auch weiterhin keine Hilfe anbieten und auch kein internationales Tribunal einrichten, wird das die Sicherheit weltweit bedrohen. Denn die IS-Häftlinge gelten als tickende Zeitbomben, die jederzeit explodieren können.
Die syrischen Kurden fühlen sich in ihrem Kampf gegen den IS allein gelassen, auch aus einem anderen Grund. Von der globalen Koalition gegen den IS haben viele der 82 Mitglieder wegen der Pandemie ihr Engagement eingeschränkt, Soldaten in Kasernen zurückbeordert. Das gibt IS-Zellen mehr Möglichkeiten für neue Aktionen. Während also der lokale und der internationale Kampf gegen den IS in Zeiten von Corona geschwächt ist, wird der IS wieder mächtiger. Das hat Konsequenzen, nicht nur für die Region. Das meint Politikwissenschaftler Ahmed Kamel El-Beheiri vom ägyptischen Ahram-Zentrum für politische Studien.
Selbstverständlich wirkt sich das Wiedererstarken der zentralen Terrororganisation auf ihre Ableger und Untergruppen aus. Egal, ob wir hier über Ägypten oder den Jemen reden, über Westafrika oder Südostasien.
Björn Blaschke berichtete über das Wiedererstarken des IS im Irak und Nordsyrien. Getragen von den Protesten gegen die Polizeigewalt in den USA kam es in dieser Woche auch in australischen Großstädten zu Demonstrationen. Bei diesen Solidaritätskundgebungen wollten die Demonstranten auf die rassistisch motivierte Gewalt gegen die Aborigines bei den Polizeieinsätzen in Australien aufmerksam machen. Anfang der Woche war ein 17-jähriger Ureinwohner brutal von einem Polizisten zu Boden geworfen und verletzt worden. Dieser Fall ist jetzt der Anlass für die Proteste, doch 2015 kam ein Aborigine, ebenfalls jung und männlich, in der Polizeigewahrsam ähnlich ums Leben wie George Floyd. Er rief immer wieder »I can't breathe«. »I can't breathe« steht auch heute auf den Plakaten der Protestierenden in den australischen Großstädten. Von der ARD-Korrespondentin Lena Bodewein wollte ich wissen, wie viele Menschen in Australien zur Stunde eigentlich auf die Straße gehen.
Also es sind wirklich Zehntausende von Menschen unterwegs. Sie sind eben in den Großstädten wie Brisbane, wie Melbourne, wie Adelaide unterwegs und vor allem in Sydney, der größten Stadt des Landes, hatten sich auch schon viele angekündigt, obwohl gestern Abend noch der Protest untersagt worden war, aus Gründen des Corona-Schutzes eben. Und heute Mittag, wirklich eine halbe Stunde bevor die Leute gesagt haben, wir marschieren trotzdem, wurde dieses Urteil aufgehoben und die Veranstaltung wurde erlaubt. Dann sind eben auch schon einige Tausend losmarschiert. Vor allem in Sydney war es sehr wichtig, weil sie sagen, wir wollen keine Schwarzen, keine Aborigine-Toten mehr in Polizeigewahrsam. Und das ist ein Thema, das ist in Australien einfach schon länger im Schwunge und hat jetzt durch diese Solidaritätsbekundungen mit George Floyd weltweit einfach nochmal neue Fahrt aufgenommen.
Äußert sich denn die rassistische Gewalt und die Ausgrenzung in Australien ähnlich wie in den USA?
Es hat eine lange Geschichte. Und wenn man jetzt einfach mal so von heute drauf schaut, dieses I can't breathe, ich kann nicht atmen, das sind nicht nur die letzten Worte von George Floyd gewesen, sondern es sind auch die letzten Worte von David Dungey gewesen, einem jungen Mann, einem 26-Jährigen, der eben auch in Polizeigewahrsam gestorben ist. 2015 war das. Und dessen Mutter hatte auch gesagt, ich werde auf jeden Fall mitmarschieren, egal ob die Proteste jetzt erlaubt sind oder nicht. In den vergangenen 30 Jahren sind mehr als 430 Aborigine in Polizeigewahrsam gestorben. Sie machen zwar nur 2% der australischen Bevölkerung aus, aber fast ein Drittel der Gefängnisinsassen. Und vor allem im Jugendgefängnis sind die Hälfte aller Insassen Aborigine. Und das ist etwas, was bei einem 2%igen Bevölkerungsanteil natürlich unverhältnismäßig ist. Sie sind einfach stark benachteiligt, was Schulbildung angeht, was Gesundheitsversorgung eben angeht und haben eine entsprechend hohe Kriminalitätsrate, werden aber eben sowieso auch viel härter verfolgt.
Würden Sie sagen, dass die Proteste gegen diesen strukturellen Rassismus inzwischen eine neue Qualität haben in Australien?
Das hat wirklich nochmal jetzt ja eine stärkere Qualität, mehr Bewusstsein bekommen durch diese Black Lives Matter Bewegung. Viele Aborigine sagen jetzt auch, ach, auf einmal geht es, ja, wenn es jetzt nochmal von außen zu uns hingetragen kommt. Aber sie sind trotzdem, dankbar ist vielleicht das falsche Wort, aber sie sind natürlich froh über diesen Schwung, über diese Aufmerksamkeit, über diese Solidarität, die eben nicht nur mit den Schwarzen in den USA geäußert wird, sondern eben auch mit ihren Belangen.
Wie weit reicht denn der Rassismus und auch der Rechtsextremismus in Australien bis ins Parlament hinein?
Pauline Hanson ist die bekannteste Vertreterin einer rechtsradikalen oder schon einer sehr rassistischen Bewegung, die immer wieder auch von sich reden macht durch Aktionen. Sie ist einmal in Burka im Parlament aufgetreten, um zu sagen, hier, so sieht das dann aus, wenn wir hier alles zulassen, was diese Einwanderer von uns wollen. Das ist eine sehr, ja, schillernde Figur, die eben für einen starken Rechtsnationalismus steht in Australien. Es gibt ansonsten eine natürlich sehr, sehr große konservative Abteilung, die davon dann Abstand nimmt und das auch als extrem abtut. Auf dem Land gibt es häufig das Phänomen der Rednecks, die eben auch wenig Verständnis für Anliegen der Aborigines haben. Sagen wir es mal so, es gibt ein wenig aufeinander zugehen in diesen Belangen. Das ist oft so dargestellt, die Aborigines gelten als jammernd. Also es gibt auch Songschreiber, die sagen, ja, ihr tut uns immer alle ab, also whiny. Und wir haben aber doch wirklich Anliegen. Wir werden unterdrückt, also die Aborigines wurden einfach strukturell unterdrückt, seit die Weißen mit James Cook ins Land gekommen sind. Das äußert sich dann auch immer noch am Australia Day, dem Nationalfeiertag der Australier im Januar, als die erste große Flotte mit der ersten Gruppe aus Großbritannien nach Australien kam. Und das sagen eben die Aborigines, das ist für uns kein Feiertag, sondern der Tag, an dem es für uns zu Ende ging. Seitdem die Weißen da sind, kamen Seuchen, kam Massaker, kam Unterdrückung.
Über rassistische Gewalt und Ausgrenzung in Australien sprach ich mit der ARD-Korrespondentin Lena Bodewein. Wir haben das Interview vor einer Stunde aufgezeichnet. Als Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador wollte Nayib Bukele noch mit gezielten Sozialprogrammen gegen die Gewalt und Bandenkriminalität in El Salvador vorgehen. Doch seit seinem Amtsantritt als Präsident vor einem Jahr lässt er die Jugendgangs mit harter Hand niederschlagen. Bukele setzt das Militär ein, nicht nur auf der Straße, auch im Parlament. Und das weckt Erinnerungen an die jahrzehntelange Militärdiktatur. Die Corona-Krise nutzt Bukele noch zusätzlich, um demokratische Grundwerte außer Kraft zu setzen. Ein Jahr ist er nun im Amt. Martin Reischke beschreibt die Entwicklung des politischen Hoffnungsträgers.
Vor fast genau einem Jahr war Nayib Bukele politisch am Ziel angekommen. Am 1. Juni 2019 wurde er mit nur 37 Jahren als Präsident von El Salvador vereidigt und schwor seine Anhängerinnen und Anhänger auf eine Zeit des Aufbruchs ein, wie das staatliche bolivianische Fernsehen berichtete, das die Zeremonie live übertrug. Weil Bukeles eigene Partei noch nicht zugelassen war, trat er als Kandidat der kleinen, konservativen Kraft Ghana an. Bereits im ersten Wahlgang war Bukele mit großer Mehrheit zum neuen Präsidenten des Landes gewählt worden und hatte damit das Zwei-Parteien-System El Salvadors kräftig durcheinandergewirbelt. Seit dem Ende des Bürgerkriegs 1992 hatten sich stets die linke FMLN und die rechte Arena-Partei an der Regierung abgewechselt. Doch die großen Probleme des Landes, wie Korruption, Armut und die grassierende Gewalt, hatten sie nicht in den Griff bekommen. Nun versprach Bukele einen kompletten Neuanfang. Als Bürgermeister der Hauptstadt war es ihm gelungen, das gefährliche Zentrum San Salvadors zu befrieden. Neue Ideen hatte er auch für den Umgang mit kriminellen Jugendbanden, die viele Städte im Land terrorisieren. Nicht mit Polizei und Militär wollte Bukele gegen sie vorgehen, sondern mit Präventionsmaßnahmen. Doch davon ist wenig übrig geblieben. In der Corona-Krise gibt er den strengen Staatschef, der mit harter Hand durchregiert. Schnell ließ er die Grenzen schließen, verkündete eine rigide Ausgangssperre, die mehrmals verlängert wurde, und versprach finanzielle Soforthilfen für bedürftige Familien. Für sein Krisenmanagement wurde er anfangs von vielen Seiten gelobt. Doch die Umsetzung vieler Maßnahmen verlaufe chaotisch, denn der Präsident höre nur auf sich selbst, meint der Journalist Sergio Arauz vom Online-Medium El Faro.
Die Pandemie ist eigentlich eine Gesundheitskrise, aber in El Salvador hat sie zu einer Krise der politischen Institutionen, der Demokratie und der Menschenrechte geführt.
Denn schon zu Beginn der Corona-Krise hatte der Präsident Polizei und Armee angewiesen, alle Menschen, die die Ausgangssperre verletzen, in Auffanglager zu bringen. Im April hat das Verfassungsgericht solch willkürliche Verhaftungen, Tausende sollen es laut Amnesty International sein, für verfassungswidrig erklärt. Aber der Präsident hat die Lager bisher nicht geschlossen. Bereits Anfang Februar hatte er das Militär genutzt, um seinen politischen Interessen Nachdruck zu verleihen. Um die Abgeordneten zur schnellen Absegnung eines Kredites zur Finanzierung der Sicherheitskräfte zu bewegen, marschierte er mit uniformierten Soldaten ins Parlament. Dieses Vorgehen erinnerte viele an die Zeiten des Bürgerkrieges, als eine Militärregierung das Land beherrschte. Journalist Sergio Arauz verfolgt die Entwicklung mit großem Unbehagen.
Es gibt mehr als genug Gründe, die uns zeigen, dass der Präsident keine demokratische Grundhaltung hat und die Demokratie schwächt. Und es gibt keine glaubwürdige Opposition, es gibt keine starken Institutionen. Die ganze Macht und die ganze Popularität sind in einer einzigen Person vereint. Und das finde ich sehr besorgniserregend.
Trotzdem hat Bukele hohe Beliebtheitswerte. Das könnte auch daran liegen, dass er beim wichtigen Thema der Gewaltbekämpfung Erfolge vorweisen kann. Die hohe Mordrate im Land hat sich seit seinem Amtsantritt mehr als halbiert. Laut Regierung ist das der konsequenten Anwendung ihres Sicherheitskonzeptes geschuldet, dessen Details für viele Beobachter allerdings nebulös bleiben. Das liege auch daran, dass es keine regelmäßigen Fortschrittsberichte zu einzelnen Maßnahmen gebe, kritisiert Jessica Estrada vom salvadorianischen Think Tank Stiftung für Entwicklung. Offensichtlich ist, dass Bukele das Land in seiner kurzen Amtszeit mit mehr Polizei- und Armeekräften in den Straßen weiter militarisiert hat. Auch die Erschießung von vermeintlichen Gangmitgliedern ist den staatlichen Sicherheitskräften explizit erlaubt. Aber diese Maßnahmen könnten kaum den drastischen Rückgang der Mordrate erklären, meint Estrada.
Das hat schon bei den vergangenen Regierungen nicht funktioniert. Und deshalb glauben wir auch nicht, dass das genügt, um die Mordrate mehr als zu halbieren. Es steckt irgendetwas anderes dahinter. Aber was genau das ist, werden wir wahrscheinlich für sehr lange Zeit nicht erfahren.
Wie viele andere Beobachter vermutet Estrada, dass die Regierung geheime Absprachen mit den Gangs getroffen habe und die Mordrate wieder stark ansteigen könnte, sobald diese aufgekündigt würden. Solch eine Situation hatte El Salvador bereits 2013 unter einer früheren Regierung erlebt. Bukeles Erfolge bei der Kriminalitätsbekämpfung, eines seiner zentralen Wahlversprechen, stehen daher laut Experten wie Jessica Estrada noch auf tönernen Füßen.
Ein Jahr lang Präsident Bukele, Martin Reischke, zog eine Bilanz. Auch in Tunesien ist die Ausgangssperre inzwischen wieder aufgehoben worden und die Erleichterung ist groß, da viele Tunesierinnen und Tunesier in beengten Verhältnissen wohnen. Und das ist nicht das einzige Problem. In dem nordafrikanischen Land liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei knapp 35% vor Corona. Wie stark sie durch die Pandemie noch steigt, ist ungewiss. Klar ist nur, dass die Spätfolgen der Viruserkrankung das wirtschaftlich instabile Land noch lang begleiten werden. Die Bürgerrechtsaktivistin Heda Shenoy rechnet damit, dass sich im Herbst neue soziale Bewegungen für die Rechte der Ärmsten formieren werden. Anne-Françoise Weber hat mit ihr gesprochen.
Bonjour, je m'appelle Heda Shenoy, je suis journaliste et activiste ici à Tunis.
Guten Tag, ich heiße Heda Shenoy. Und ich bin Journalistin und Aktivistin hier in Tunis. Nach fast 7 Wochen mit völliger Ausgangssperre in ganz Tunesien werden seit 2 Wochen die Regelungen langsam gelockert. Die Leute sind froh, ihr normales Leben wieder aufzunehmen. Am 8. Juni machen die Universitäten wieder auf. Die Studierenden werden 3 Wochen lernen, um dann im Sommer ihre Examen zu machen. Wenn ich jetzt durch die Straßen gehe, ist der Verkehr ganz normal. Die Leute sind im Auto oder zu Fuß unterwegs. Cafés und Restaurants sind aber noch geschlossen. Nur manche bieten Kaffee, Sandwiches oder Pizza zum Mitnehmen an. Vor meinem Haus gibt es einen Park, wo sich junge Leute versammeln, reden und spielen. Sie möchten so bald wie möglich wieder in die Bars und Cafés von La Goulette, La Marsa oder Tunis gehen. Die Regierung hat entschieden, dass Hochzeiten und andere Feiern nur mit maximal 30 Gästen erlaubt sind. Das ist sehr schwer für die Tunesier, die ihre Hochzeit ganz traditionell mit der Großfamilie feiern. Kulturveranstaltungen sind noch nicht wirklich möglich. Theater und Kinos dürfen nur die Hälfte des Publikums einlassen. Und im Sommer wird es wohl keine Festivals geben. Das wird sehr hart, besonders für die Künstler, die im Sommer ihren ganzen Lebensunterhalt verdienen.
Cette période estivale.
Grosso modo, le déconfinement était vraiment fêté par les Tunisiens. Ils sont très contents.
Insgesamt wurde die Aufhebung der Ausgangssperre von den Tunesiern wirklich gefeiert. Sie sind froh, sich wieder frei bewegen und andere treffen zu können. Und auch dem familiären Druck zu entkommen, dem Eingeschlossensein mit Vater, Mutter, Cousin oder Bruder und der verschärften Überwachung während der Ausgangssperre. Ich fand es in dieser Zeit eine Herausforderung, an die Frauen zu denken, die gezwungen sind, mit ihrem Vergewaltiger zu Hause zu bleiben, mit ihrem Ehemann, Bruder oder Vater, die ihnen täglich Gewalt antun. Während der Ausgangssperre wurde in Medien und sozialen Netzwerken viel darüber gesprochen. Die Zahlen waren wirklich furchtbar. 7-mal mehr Frauen wurden geschlagen. Ich hoffe, dass jetzt die Kämpfe für die Freiheit und die Rechte der Frauen weitergehen. Mit der Lockerung der Ausgangssperre begann ein wichtiges Gerichtsverfahren. 9 Jahre nach der Revolution gibt es noch Prozesse gegen die Gewissensfreiheit. Das Opfer war diesmal eine junge Frau, die auf Facebook eine angebliche Sure geteilt hat. Ein Gedicht, das an eine Koransure erinnert und das von Corona handelt. Ich musste lachen, als ich es las. Aber andere fanden das einen Skandal und haben Anzeige gegen diese 21-jährige Frau erstattet. Der Prozess hat nun begonnen. Er wurde aber erst mal vertagt, weil das eine komplexe politische Angelegenheit ist. Ich glaube, der Weg ist noch weit, bis wir einen ganz säkularen Staat haben, der die Gewissens- und Meinungsfreiheit respektiert. Das Land leidet schon seit Jahren unter einer Wirtschaftskrise. Sie hat sich mit der Ausgangssperre verschärft. Mehrere Branchen sind zusammengebrochen. Das wird wohl die Debatte der kommenden Monate sein. Der Politiker, aber auch der normalen Tunesier. Sicherlich werden in verschiedenen Regionen soziale Bewegungen entstehen, denn den Menschen fehlt das Grundlegendste. Bildung, Zugang zu Wasser, eine brauchbare Infrastruktur, Arbeit etc. Wir warten jetzt, welche Maßnahmen die Regierung gegen diese außergewöhnliche Krise ergreifen wird, die sich für Ende 2020, Anfang 2021 abzeichnet.
Anne-Françoise Weber sprach mit der tunesischen Bürgerrechtlerin über die Auswirkungen der Corona-Pandemie. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.